Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Als sich am 21. Juli 1990, ein knappes Jahr nach dem Fall der Mauer, 300.000 Menschen im neuen Herzen von Berlin versammelten, um das Rockkonzert The Wall zu erleben, da war der Potsdamer Platz, jahrzehntelang Nahtstelle zwischen Ost und West, noch nicht viel mehr als Brachland. Das neue Berlin kannte noch keine Hektik, war nicht hip und immer noch billig. Doch die sorglosen Tage dieser hochsubventionierten Insel der Glückseligen waren bereits gezählt. West-Berlin, jenes seltsame Konstrukt der Nachkriegswelt, leuchtendes Symbol des westlichen Freiheitswillens, es hatte ein für allemal ausgedient. Freiheiten im Schatten der Mauer, Literatur über das Lebensgefühl in West-Berlin. Zum Jahrestag des Falls der Berliner Mauer hören Sie eine Sendung von Thomas Jedicke.
Also das Gleisdreieck war für mich genau das, was ich aus Berlin in Erinnerung gehalten habe.
Jörg Ulbert.
Das heißt, die Industrievergangenheit, die Vergangenheit einer großen Stadt mit Anspruch auf Weltstadt, mit riesigen Gleisanlagen, die sich selber überlassen wurden, jedenfalls weitgehend. Und ein riesiger Umsteigebahnhof, auf dem niemand mehr ein- und ausstieg, weil man dort nicht mehr umsteigen konnte.
Seit 20 Jahren lebt der Westberliner Jörg Ulbert in Frankreich. Er hat Gleisdreieck, Berlin 1981, veröffentlicht, eine Graphic Novel, die im linksautonomen Milieu der ehemaligen Frontstadt spielt. Warum ausgerechnet Gleisdreieck?
Das ist eine U-Bahn-Station, über die ich tagtäglich gefahren bin oder die ich durchfahren habe mit der U-Bahn jeden Tag, weil dieses Gebiet um das Gleisdreieck Teil dieser Suche nach Freiheit war.
Zwei Hochbahnviadukte kreuzen sich 12 Meter über der Straße. Hier verkehren die U-Bahn-Linien 1 und 2. Im Deutschen Reich war das Gleisdreieck zwischen Anhalter und Potsdamer Güterbahnhof ein wichtiger Knotenpunkt für Güter- und Fernverkehr. Zu West-Berliner Zeiten geriet das zuvor im Zentrum der Stadt gelegene Areal mit dem 1912 in Betrieb genommenen Bahnhof in Vergessenheit. Kreuzberger Mauerrandlage. Gleisanlagen, Stellwerke und Lokschuppen waren Eigentum der Ostberliner Reichsbahn. Das Gelände gehörte Westberlin. Das Gleisdreieck verkam zu einer riesigen Industriebrache, versunken in einen für die geteilte Stadt typischen Dornröschenschlaf. Verfall. Ein Westberliner Markenkern.
Das Gelände war völlig sich selbst überlassen. In einem der dortigen Wassertürme saß eins der wenigen Piratenradios, die es damals gab.
Orte wie Gleisdreieck gab es viele in der Stadt. Gern wurde ihnen ein romantisch verklärender Charme angedichtet, was über Stagnation und Depression des Stillstands hinwegtrösten sollte.
Diese Geschichte ist so aufgebaut, dass zwei Erzählstränge dann zueinander finden am Ende. Und auch da erschien mir die Eisenbahnmetapher richtig zu sein. Deshalb Gleisdreieck. Und dann liegt es natürlich genau am Schnittpunkt zwischen Kreuzberg 61 und Schöneberg und Tiergarten, genau also in der Gegend, wo sich die Handlung dann hauptsächlich abspielt.
West-Berlin 1981. Die Stadt ist geprägt von Gegenkulturen und Kaltem Krieg. Das linksalternative Milieu, etwa 100.000 Menschen in der 2-Millionen-Stadt, begehrt immer stärker auf. Viele sind jung, kommen aus gebildeten Kreisen. Immer lauter wird der Protest, auch wegen der großen Wohnungsnot. Leerstehende Altbauten werden besetzt. Kreuzberg und Schöneberg sind die regionalen Hotspots der Bewegung in dieser zerklüfteten, vielfach hässlichen Stadt. Die Protagonisten, über unzählig viele linksalternative Projekte und Stadtteilinitiativen vernetzt, denken anti-institutionell, träumen von Basisdemokratie. Autoritäten werden abgelehnt, Hierarchien bekämpft. Kreuzberg Vor diesem Hintergrund kreuzen sich in Jörg Ulberts Gleisdreieck die Wege eines Polizisten und eines Terroristen. Der erste hat den Auftrag, den anderen zu finden und zu stoppen. Der zweite bereitet eine Entführung vor, von der er hofft, dass sie mehr Gleichgesinnte mobilisieren wird. Für Jörg Ulbert, der gerade an einem zweiten West-Berlin-Comic arbeitet, war es wichtig, die Geschichte nicht nur mit Worten, sondern vor allem über Bilder zu erzählen.
Ich dachte mir, dass es eine gute Idee ist, auch eine Vorstellung von der Stadt zu bekommen. Jugendkulturen spielten eine Rolle dabei. All das ist, denke ich, grafisch besser zu verstehen als mit simplen Beschreibungen. Man hätte natürlich einen Film machen können, aber das ist mir nicht gegeben. Wir haben uns auch große Mühe gegeben, das Stadtbild so darzustellen, wie es dann in diesem Jahr 81 auch wirklich gewesen ist.
Markante Orte bilden die Kulisse. Westhafen, Nollendorfplatz, die Hochbahn, die Gebäude der Technischen Universität am Ernst-Reuter-Platz, die Hausboote am Tiergarten. Mit dünnen Strichen und kräftigen Farben entwirft Zeichner Jörg Maillet ausdrucksstarke Bilder. Lässige Zeichnungen, knapper Text, wie hingeworfen für das Storyboard eines Films. Menschenleere Stillleben einer untergegangenen Stadt. Ein melancholischer Blick zurück. Gleisdreieck verhilft dem alten West-Berlin-Feeling zu einem großen Comeback. Das Duo Ulbert Maillet hat einen scharfen Blick für Details.
Da ist man gezwungen, Fotos zur Hilfe zu nehmen. Ich habe selber eine ganze Reihe Fotos gemacht in der Zeit, die wir benutzt haben, von denen ich sicher war, dass sie aus diesen Jahren stammen oder 2-3 Jahre vielleicht jünger sind, aber die Sachen noch sehr gut beschreiben. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass alle schon kurze Haare hatten. Nee, 81 haben alle noch lange Haare, oder aber viele auf jeden Fall.
Linke Seite, Supermarkt. Rechte Seite, Abenteuerspielplatz. In der Mitte, Autobahn.
Oskar Röhler ist 20, als er der unterfränkischen Provinz entflieht. 1979 kommt er nach Berlin.
Also, man ist ja viel rumgelaufen, viel marschiert. Ich weiß gar nicht, hätte ich einen Kilometerzähler unten am Fuß gehabt? Ich wüsste nicht, ich schätze mal, ich wäre am Tag bestimmt so auf 15 bis 20 Kilometer gekommen.
Die Haare kurz geschoren wie ein Punk, mit Knobelbechern und schwerem Wehrmachtsledermantel, durchmisst Röhler die Stadt, sucht sich selbst, bekämpft die psychischen Folgen seiner schwierigen Nachkriegskindheit auf diesen Gewaltmärschen.
Alles ist allein darauf angelegt, zu marschieren.
Von den rastlosen Jahren dieser Sinnsuche erzählt Röhler in seinem Buch »Mein Leben als Affenarsch«.
West-Berlin ist die totale Reduktion auf das Wesentliche. Sowohl für das geistige als auch das körperliche Überleben im Krieg gegen sich selbst.
Als mein Kopf noch relativ leer war und ich mir gewünscht hatte, er wäre voll, war die einzige Möglichkeit, sagen wir mal, akuten Depressionen zu begegnen, zu marschieren. Das heißt, die kleine Wohnung zu verlassen, die 15 Quadratmeter zweiter Hinterhof, die es immer war, es war immer kategorisch zweiter Hinterhof, für die Sozialhilfe bekam.
Die erste Bleibe, ein dunkles Souterrainloch in der Lüderitzstraße Wedding. Billiger Arbeiterbezirk. Von Glamour keine Spur. Auch 35 Jahre nach dem Krieg hat sich an den Häusern wenig getan.
Allein dieses architektonische Bild, dieses, was in den im Gemäuer noch quasi so festgehalten wurde, das hat einen depressiv gemacht.
Arbeiten kann Röhler nicht. Viel zu sehr kreist er in seinen Gedanken um sich selbst. Das Sozialamt zahlt.
Man hat ja damals geplant, da in bestimmte Bezirke nur Türken reinzusetzen, damit die bloß sich nicht mischen mit den ehrenwerten Westberliner Bürgern. Und da, wo die waren, da konnte man dann eben auch hin. Da gab es aber dann auch dieses, sagen wir mal, ziemlich ekelerregende Berliner Hinterhofproletariat noch. wo du so gespürt hast, das sind eine Generation Faschisten, Nationalisten, ganz fieses Mörderpack, was da halt irgendwo so in den Hinterhöfen hockt und vor sich hingrunzt und die Frau schlägt und übel ausdünstet.
Während seines narzisstischen Feldzugs gegen die Dämonen in seinem Kopf bringt Oskar Röhler kaum Interesse für anderes auf. Sorgen der Hausbesetzerszene, Nöte des linksalternativen Milieus, I don't care. Für sowas hat der verwirrte Flaneur keinen Nerv. Zwar patrouilliert er auf seinen Streifzügen auch die einschlägigen Szenetreffpunkte in Kreuzberg oder Schöneberg, geht ins Risiko an den Yorkbrücken, wo literweise Wodka fließt und Blixer Bargeld den Barkeeper gibt, oder ins SO36 in der Oranienstraße. Trotzdem bleibt Oskar Röhler, wie er in »Mein Leben als Affenarsch« schreibt, irgendwie außen vor, ein scheuer Zaungast.
Nach etwa einer Stunde Fußmarsch erreiche ich die Oranienstraße. Die ganze Straße ist voll mit Punks und New-Wave-Typen, die alle ins SO36 wollen.
Äußerlich eine Mischung aus Punk und Dandy. Innerlich existenzialistischer Bohemian. Oskar Röhler ist hin und her gerissen.
Ich warte draußen mit den anderen. Es ist bereits dunkel. Ab und zu wirft jemand eine Flasche gegen die Wand. Die Straße ist übersät von glitzernden Glassplittern. Ich lehne an der Backsteinwand neben dem Eingang, rauche und blicke mich neugierig um. Ich merke, wie ausgehungert ich bin, wenn ich all die Leute in meinem Alter sehe und ihre Energie spüre. Manche sind perfekt gestylt und zum eigenen Kunstwerk hochstilisiert. Ein Mädchen, das mir besonders gefällt, erwidert meinen Blick aus riesigen, porzellanblauen Augen, die mit schwarzem Kajal umrandet sind. Während sie mich anguckt, wippt sie mit dem Becken zur Musik aus der Kneipe. Ab und zu blitzen Strapshalter und ein Stück nackter, weißer Haut unter ihrem Ledermini hervor. Ihre Haut ist so schön blass und angekränkelt und sie ist so sehr in sich selbst verliebt, dass man sich automatisch auch in sie verliebt. Sie ist genau der Typ Mädchen, an den ich dachte, als ich mit Laura mein finales Trennungsgespräch führte und sie anschrie, dass ich keine Lust mehr hätte, mein ganzes Leben in den Playboy zu wichsen, sondern nach Berlin gehen würde, um endlich zu ficken und Drogen zu nehmen.
Und die Luft wurde eigentlich mit jedem Jahr wurde die Luft irgendwie dicker. So als wäre da irgendwas gewesen. So.
Oskar Röhler lässt sich weiter vom Amt aushalten, bleibt Gefangener seiner Depression.
Verdient für andere Leute zu arbeiten, war für mich vollkommen tabu. Das kam irgendwie überhaupt nicht in Frage. Das war so absolute Zeitverschwendung. In mir hat diese Stadt keine künstlerische Energie ausgelöst, sondern nur Apathie. Das heißt, ich habe in den 80er Jahren, wenn man es mal genau nimmt, eigentlich nichts zustande gebracht.
Irgendwann kriegt Oskar Röhler doch die Kurve, tauscht die engen Weddinger Hinterhöfe gegen ein Leben am Kurfürstendamm, zieht in eine Schwulen-WG.
Das war in der Nestorstraße und bin dann so ein bisschen die Schwulenbewegung eingetaucht und habe dann irgendwo gemerkt, wie cool die eigentlich, also so eigentlich die ganzen Sachen handeln, mit denen so diese ganzen Heteropärchen nicht wirklich klarkamen, was Sex angeht und so weiter und so weiter. Die haben zum Teil einen Zettel hinterlassen, so in der Küche, der eine zum anderen, du, ich bin jetzt kurz in der Klappe nebenan, bin kurz ficken, bin in 20 Minuten wieder da, setz schon mal die Raviolis auf.
Nirgendwo in Deutschland ist man so frei wie in der eingemauerten Stadt. In Berlin wird anders gelebt. Jeder darf sein, was er will. Die Schwulenbewegung feiert sich und diese Freiheit Anfang der 80er Jahre hemmungslos. Sowas hat Oskar Röhler ansatzweise nur noch in München erlebt.
München war eine ausgeprägte Kultur- und Filmstadt. Aber Berlin war natürlich das Eldorado. Und ich war da wie so ein Exot. Die waren überall, die dahin zur Vernissage, zu Salome, danach zu Romy Haag, danach ins Theater, in die Schaubühne, haben sich was angeguckt, dann haben sie das gemacht, dann haben sie sich noch eine Band reingezogen. Dann sind sie irgendwo feiern gegangen, exzessiv in der Paris-Bar oder was weiß ich. Das war eine junge, starke und tolle Bewegung.
Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt. Dafür war die Stadt zu groß.
Jörg Ulbert, der Autor von Gleisdreieck, ist in Britz, einem eher spießigen Neuköllner Ortsteil, aufgewachsen. Die Mauer war dort ganz nah.
Nie eingesperrt waren wir nie. Das ist eine Frage, die mich mehr als erstaunte. Ne? Wenn mich Leute fragten, ob man sich mit der Mauer drumherum nicht fürchterlich beengt fühlte.
Platz zum Experimentieren gab es genug. West-Berlin, der große Abenteuerspielplatz. Gleisdreieck zeigt viele Orte, an denen diese eigenartige Weite in der eingeschlossenen Stadt spürbar war. Verfallene postindustrielle Brachen sowie die Gegend um das Gleisdreieck. Oder das weitläufige Areal am Westhafen. Der riesige Tiergarten. Schauplätze im Kontrast zu den engen Arbeitervierteln in Kreuzberg oder im Wedding.
Die Stadt ist mir in Erinnerung als groß. Das ist das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann. Ich habe immer wieder Viertel oder Straßen gesehen, die mir vorher nie untergekommen waren.
Die Mauerkinder Ulbert und Maillet haben in Gleisdreieck immer auch die Orte, an denen man diese eigenartige Westberliner Weite fand, im Blick. Das offene, unverstellte, großzügige. Eine ganzseitige Zeichnung zeigt den prachtvollen Kaiserdamm, Blickrichtung hinunter zur Siegessäule. Ein heißer Sommertag. Und trotz der vielen Autos, die die vielspurige Straße verstopfen, spürt man diese eigenartige Westberliner Offenheit.
Schon beeindruckend, die ersten Momente in dieser Stadt, der freie, kilometerweit reichende Blick beim Hineinfahren von Norden her.
Auch dem angehenden Schriftsteller Bernd Caillou fällt das auf. Als er 1976 nach Berlin zieht, hat er, wie er in seinem Roman »Gut geschriebene Verluste« beschreibt, genau diese Perspektive vor Augen.
Ein tatsächlich großer Moment. Vom Theodor-Heuss-Platz entlang der Sichtachse die Straßen bis zum Brandenburger Tor runtergucken zu können, die historische Großzügigkeit des Ganzen, seine verpflichtende Dimension zu erfassen, das hatte jene metropolitane Tiefe, in der das Ende der Straßen im Sommer unscharf zu flimmern beginnt und hinter dem Flimmern die Stadt unendlich weitergehen mochte, wie in New York oder Athen und nirgends sonst in Deutschland.
Im Schatten des antiimperialistischen Schutzwalls, den die DDR im August 1961 quasi über Nacht hochzieht, um zu verhindern, dass immer mehr gefrustete Bürger dem Arbeiter- und Bauernstaat entfliehen, ist im Westteil, zwei Jahrzehnte nach dem Mauerbau, eine ganz besondere Szene herangewachsen. Die Mauer schottet West-Berlin ab. Ein geschütztes Reservat für Lebenskünstler entsteht, das Bernd Caillou in seiner fiktionalisierten Lebensbilanz skizziert.
In dieser schöpferischen West-Berliner Atmosphäre fühlte ich mich relativ schnell wohl, ohne selbst ernsthaft aktiv zu werden.
Genau das richtige Klima für Bernd Caillou. Nach Stationen in Bremen, Düsseldorf und Hamburg braucht er damals mit 31 dringend einen Neuanfang.
Anders zu leben als der Rest der Republik, darum ging's. Kritischer in der Haltung, erfinderischer in der Gestaltung des individuellen Daseins und das im ewig jugendlichen Gefühl von Vergnügen, auch für Erwachsene. Einladend auch, dass es im Westteil keine strikt hierarchisierte Gesellschaft mehr zu geben schien, weil sich das geschäftswillige Bürgertum spätestens seit dem Mauerbau verdünnisiert hatte und Platz machte.
Viele große Firmen und Geschäftsleute kehren der amputierten Stadt den Rücken. Anderswo gibt es mehr Glück, lässt sich lauter lachen und leichter Geld machen. Die Einwohnerzahl schrumpft. Andererseits, wer Berliner ist, bleibt der Stadt treu. Meistens jedenfalls. Und es kommen auch neue. Typen wie Bernd Caillou. Typen, die ins Risiko gehen, sich weit nach Osten wagen, auf der Suche nach einem neuen Kick. Wo ist dieser Thrill schneller und leichter zu haben, als auf dem letzten Vorposten westlicher Freiheit, umgeben von nichts als realsozialistischer DDR-Ödnis?
Noch Monate nach dem Umzug setzte ich mich bei jeder Rückkehr kurz hinter der Grenze in eine zwischen hohen Neubauten überdauernde Nachkriegsbarackenkneipe namens Jägerklause. Ich brauchte, wie ein reisender Handelsvertreter vor seinem Termin, ein paar Minuten der Besinnung vor dem Eintritt.
Es kommen Sinnsucher ohne festen Plan. Leute, die sich auf das Abenteuer West-Berlin einlassen, ohne genau zu wissen, wohin das führt. Bernd Cailloux ist einer von ihnen, bleibt, sammelt Eindrücke, fängt an zu schreiben. West-Berlin lässt ihn nicht mehr los. Immer noch trifft man ihn im Savo, seinem Schöneberger Stammcafé.
Danach wusste ich wieder, dass die Pracht West-Berlins nur rudimentär vorhanden und in Teilen schwer lädiert, wenn nicht gar verschüttet war. Die Tristesse der milchkaffeebraunen Altbauten, der angeschossenen Brandmauern viel stärker als anderes ins Auge. In Waschbetonkübeln vertrocknete Krokusse, wie gepflanzt für Künstlerfotos in Schwarz-Weiß.
Träumt nicht auch ihr von Zusammenhängen und Liebe gegen das alltägliche Einerlei?
Fragt im November 1981 ein Hausbesetzerrat in einem offenen Brief, der an der Fensterscheibe eines Besetzerladens in Schöneberg hängt, die Bürger des Westberliner Stadtteils.
Wir versuchen in den Häusern das zu leben, was in der Gesellschaft nicht mehr geht. Zusammenhänge und Hoffnung. Ihr sagt, wir seien gewalttätig. Aber seht doch, woher kommt denn die Gewalt? Haben wir die Stadt Zug um Zug kaputt saniert? Glaubt doch nicht, dass es für euch besser wird, wenn wir aus dem Weg geräumt sind.
Ja, wir haben gesucht und haben uns in den einschlägigen Bezirken umgeschaut, also im Wedding, in Kreuzberg und eben auch in Schöneberg und haben uns dann für Schöneberg entschieden.
Michael Wildenhain.
Zum einen, weil das Haus ganz okay war, dem Anschein nach, und zum anderen, weil wir eben aus Schöneberg waren. Und das ist das Haus in der Mannsteinstraße, das gibt es ja immer noch, 10 und 10a.
Michael Wildenhain wächst in Schöneberg auf. Als Student schließt er sich Anfang der 80er Jahre, bevor er Schriftsteller wird, 2 Jahre lang der Hausbesetzerszene an. Für sein Schreiben ist diese Zeit wichtig. Auch sein stark autobiografisch geprägter Roman »Das Lächeln der Alligatoren« spielt zum Teil im hochpolitisierten linken West-Berlin der späten 70er Jahre. Das Haus, das er zusammen mit einer größeren Gruppe ehemaliger Schöneberger Schulkameraden im Januar 1981 in der Mahnsteinstraße besetzt, steht etwa 500 Meter vom Gleisdreieckpark entfernt.
Wir sind da mühelos reingekommen und sind dann auch drin geblieben, ja, obwohl es streckenweise sehr dünn besetzt war. Also es hätte irgendwie eine Funkwagenbesatzung gereicht, um uns da wieder rauszuholen.
Zunächst geschieht aber nichts. Der SPD-geführte Senat lässt die Besetzer gewähren. Doch der neue CDU-Bürgermeister Richard von Weizsäcker ändert die Linie. Immer mehr Häuser werden geräumt. Bei einer Protestdemo gerät der vermummte Klaus-Jürgen Rattay unter einen BVG-Bus und stirbt. Es gibt Straßenschlachten mit der Polizei, 90 Beamte werden verletzt.
Dein Dienst fürs Vaterland, dein Dienst für Vaterstaat. Sie geben dir die Waffen, der Morden hält sie an der Macht. Voll Soldaten nach der Härte, ihre kleinen Hirne voller Kacke. Sagen wir, was man ihnen sagt, sollen wir sie wollen.
Und wir hatten ja sehr viele Bundeswehrflüchtlinge. Also wir hatten sozusagen eine große Menge an jungen, männlichen Erwachsenen im besten Alter für derartige Aktivitäten, die schon aufgrund ihrer Verweigerung, sich zum Bund ziehen zu lassen, so eine gewisse oppositionelle Haltung den herrschenden Zuständen gegenüber zum Ausdruck gebracht hatten.
Ein knappes Jahr nach Klaus-Jürgen Ratters gewaltsamem Tod zieht sich Michael Wildenhain aus der Hausbesetzerszene zurück. Auf Prügeleien mit der Staatsmacht hat er keine Lust.
Ich würde sie gern anfassen, meine Hand unter ihren Pullover schieben, sie streicheln. Mir fehlt der Mut.
Es ist Zeit für etwas anderes. Matthias, der Ich-Erzähler und das alter Ego des Autors in Das Lächeln der Alligatoren, erlebt eine erste, große, komplizierte Liebe.
Dann wird der Himmel heller. Wir sitzen wie nachts nah beieinander, beobachten den Sonnenaufgang über den Gärten Schönebergs, nicht allzu fern vom alten Gasometer, hören den Vögeln zu und der Stadtautobahn, der S-Bahn an der Papestraße, teilen uns die Decke,
wärmen die Körper aneinander, trinken den letzten Rest Rotwein. Aber wir küssen uns nicht.
Und für mich persönlich war die Mauer vollkommen bedeutungslos. Die war einfach da und ansonsten hat man sie nicht wahrgenommen. Ja, in Schöneberg stieß man nicht auf die Mauer.
Nur die Verwandtschaftsbesuche in Ost-Berlin und die S-Bahn, die zwar in West-Berlin hält, aber von der DDR betrieben wird, erinnern Michael Wildenhain an die Teilung.
Die war zwar dann später weitgehend stillgelegt, aber ein paar Linien fuhren. Und der S-Bahnhof Schöneberg war immer in Betrieb. Und ich weiß noch, da gab es so eine ganz lange Holzrolltreppe. Und außerdem gab es so Kaugummis, die waren irgendwie billiger und die Tickets waren anders. Also das Ambiente, etwas staubig und leicht angerostet, war sozusagen signifikant für den sinnlichen Eindruck Osten.
Doch weiter Richtung City West, wohin es Michael Wildenhain jetzt immer öfter zieht, ist von Teilung oder Enge keine Spur. In seinem neuen Roman holt Michael Wildenhain dieses Gefühl zurück.
Der Mond hält hoch am Himmel still. Der Geruch der großen Tiere, die im nahen Zoo stehend in ihren Käfigen schlafen, als dürften sie sich nie hinlegen, um den Moment der Flucht nicht zu versäumen. Der dunkle Geruch von Urwald und Savanne weht herüber.
An der Straße des 17. Juni, diesem weitläufigen Boulevard, an dem die Gebäude der Universität liegen, die er jetzt besucht, spürt Michael Wildenhain, vor allem nachts, diese eigenartige Westberliner Weite.
Die Technische Universität liegt ruhig und verlassen. Nur die Kühlaggregate singen ihr summendes Lied über den Campus. Muezzin eines Fortschritts, der in der Nacht nicht innehält. An der Straße des 17. Juni in der Nähe des Großen Sterns warten Prostituierte auf späte Kunden. Oft Lkw-Fahrer. Die Schlafkabine, ein Privileg, hinten auf der Zugmaschine.
Aus der postindustriellen Brache Gleisdreieck ist ein riesiger, über 30 Hektar großer Freizeitpark geworden. Pinkfarbene Blüten zwischen schiefergrauem Schotter. Die alten Gleisbetten der ausrangierten Bahnanlagen sind in das Konzept der Grünanlage integriert. Doch sie verschwinden immer mehr unter den frischen Farben der Natur. Relikte einer untergegangenen industriellen Ära. Die Erinnerung an das alte Gleisdreieck verblasst.
Ich bekenne mich zum Gleisdreieck,
schrieb Josef Roth am 16.07.1924 in einem Artikel in der Frankfurter Zeitung unter dem Titel Bekenntnis zum Gleisdreieck.
So ein Gleisdreieck wird die zukünftige Welt sein. Die Erde erlebt eine neue Umformung nach konstruktiven, bewussten, aber nicht weniger elementaren Gesetzen. Trauer um die alten Formen, die vergehen. Schüchtern und verstaubt werden die zukünftigen Gräser zwischen metallenen Schwellen blühen. Die Landschaft bekommt eine eiserne Maske.
In der Gegenwart wird an den Rändern des Parks in der wiederbelebten Mitte der Stadt, wie überall sonst in Berlin, scheinbar jeder noch freie Quadratmeter verbaut. Wie in anderen Metropolen sind die Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren auch hier explodiert. Damals wie heute leidet Berlin, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, unter Wohnungsmangel.
Bin da durchgelaufen mit meinen Kindern, um Spielplatz zu suchen.
Jörg Ulbert ist nur noch selten in Berlin. Zur Präsentation seiner Graphic Novel Gleisdreieck, Berlin 1981, hat er den neuen Freizeitpark besucht.
Das ist auch eine gute Metapher für die Stadtveränderung. Heute sieht man dort Leute mit Kopfhörern, ihre Gesundheit verbessern, indem sie durch die Gegend laufen, man weiß nicht wohin.
Rund um den Gleisdreieckpark werden die letzten Baulücken geschlossen. In Townhouses und Urban Lofts soll man das neue Berlin-Feeling genießen. Berlin-Feeling? Berlin, das war doch immer das Unfertige, Bunte, das Spröde und Sperrige, arm, aber sexy.
Ach nö, das ist jetzt vorbei, um Gottes Willen. Das ist ja alles Vergangenheit. Das war ja nicht besser damals. Die Stadt ist ja heute anders. Die Stadt entwickelt sich. Ich bin jetzt kein Berlin-Fan oder stolz, dass ich hier wohne irgendwie. Das ist mir, ich wohne halt hier seit 100 Jahren und mein Gott, ich ertrag's.
Berlin ist ein hartes Pflaster geworden. Voller, schneller, internationaler, teurer. 3,5 Millionen Menschen leben hier. Bis 2030 werden weitere 250.000 Neuberliner erwartet. Der Druck wächst. Kein Vergleich mehr zu den beschaulichen Zeiten Anfang der 80er Jahre. Berlin boomt. Das Tempo zieht weiter an. Die Nischen für Experimente werden kleiner. Noch gibt es billigen Wohnraum, aber man muss lange suchen. Die Konkurrenz wird härter und der Druck, nicht scheitern zu dürfen, immer größer. Die Schönen und Reichen übernehmen das Kommando. Der schützende Schatten der Mauer ist weg.
Freiheiten im Schatten der Mauer. Literatur über das Lebensgefühl in West-Berlin. Sie hörten eine Sendung von Thomas Jedicke. Es sprachen Tonio Arango, Martin Engler und der Schriftsteller Bernd Caillou. Regie Friederike Wigger, Ton Martin Eichberg. Einen schönen Abend noch wünscht Dorothea Westphal.